Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleis.
Jeder von uns hat mal so eine Phase gehabt. Ich glaube, im Alter zwischen 20 und 30, wahrscheinlich auch du. Und die Frage ist aber, ist das jetzt schon eine Quarter-Life-Crisis? Und was meint es jetzt? Wie sind die Auswirkungen? Und wie krass kann es werden am Ende?
Und Dr. Burak Yildirim.
Ich habe mich einfach zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr unfassbar in Arbeiten gestürzt, sodass ich, wie gesagt, nicht in den Gänsefüßchen in den Genuss kam, Sinnkrisen zu entwickeln.
Das Wunderbare ist ja, wir zeichnen auf, wenn es dunkel draußen wird in Deutschland. Und wenn quasi der Tag hinter uns liegt, dann ist der Zeitpunkt, wo Dr. Burak Yildirim und ich aufzeichnen und wir Ruhe haben und wir unseren Job gemacht haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Burak, aber für mich ist es schon alleine ein erhebendes Gefühl und meine Mental Health wird deutlich besser, wenn ich dich immer dann zur Aufzeichnung abends so um 8 sehe. Hi erstmal.
Wow. Ja, hi, ich grüße dich und auch kriege ich ja rote Wangen.
So muss es sein.
Dann kriege ich ja rote Wangen. Herzlichen Dank. Ja, mir geht es tatsächlich genauso. Also es ist immer wieder ein schönes Date auch.
Ja.
Und
wir haben ein Date.
Ja. Ja.
Ein
Stück weit ist es ein Date und ja. Deshalb freue ich mich da auch tierisch immer drüber. Auch über die letzte Folge. Apropos tierisch.
Ja, und Katze Maus.
Ja, und Katze Maus, genau. Mhm. Und das hat mich auch nochmal hinterher beeindruckt eigentlich, wie eben dieses Katerlein und die Fischis bei uns zu Hause, wie die unser Leben sehr, sehr positiv umgekrempelt haben. Also es ist auch schön, einfach über diese Dinge zu sprechen, das zu teilen. Du hatte ich ja während der Folge schon ein paar Mal gesagt, du hast ja da eben auch etwas mehr Erfahrung mit der Tierhaltung. Und es war schön. Es war eine sehr, sehr, sehr beruhigende und entschleunigende Folge.
Guck mal. Ich habe mir sagen lassen, dass es doch auch einige Menschen gibt, von denen ich gar nicht dachte, dass die uns zuhören. Es gibt auch relativ viele JournalistInnen, die zuhören. Habe ich mir auch sagen lassen und hatte jetzt auch ein sehr, sehr nettes Gespräch, ein längeres Gespräch mit einer Chefredakteurin. Ich sage jetzt irgendwie nicht den vollen und ganzen Namen, einfach wäre auch ein bisschen sick. Aber Kerstin, Grüße gehen an dich raus. Hoffentlich hörst du uns auch beim Laufen das nächste Mal wieder oder jetzt gerade in diesem Moment und freust dich ein bisschen, wie alle anderen auch, die wir jetzt nicht namentlich alle aufhören können. Aber manchmal gibt es so Überraschungsmomente, wo ich immer denke, so krass, krass, krass. So einige hören dann doch irgendwie diesen Podcast. Und es gibt Menschen, die dann auch von einem Ding erzählen in unserem Podcast, was sie ganz besonders freut. Und das ist der Mental Health Moment der Woche. hätte ich jetzt auch so nicht gedacht, ehrlich, weil es einfach auch so ein Ding ist, was, weiß ich nicht, es ist irgendwie, für viele ist es einfach ein Schmunzler, für viele nehmen aber auch echt was mit, weil sie erstaunlicherweise manchmal in einer ähnlichen Lebenssituation sind wie wir. Und das Schöne ist auch, das ist mir auch zugetragen worden und das hat ja auch den Sinn und Zweck eigentlich, dass man so ein bisschen was von uns erfährt. Dementsprechend, lass uns diese Historie einfach fortsetzen und dementsprechend bleibt es auch bei der Frage, wie war der Mental Health Moment der Woche, lieber Burak?
Der war sehr überraschend und gibt ja so einen schönen Satz, den ich immer mal wieder nutze, auch übrigens mit Kundengesprächen nutze, wenn ich merke, dass ein Kunde oder eine Kundin etwas schwarzmalerisch unterwegs ist und bezüglich der Gesundheit und der Erwartung. Und dann sage ich immer, bedenken Sie bitte, Gedanken sind Kräfte. Und in dem Zusammenhang, wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen, welche Headline, welchen Inhalt könnten wir nutzen für die heutige Folge. Und in dem Zusammenhang haben wir vorgestern Besuch gehabt von einer sehr lieben Kollegin, die ich seit sehr, sehr vielen Jahren kenne aus dem Medizinproduktebereich. Und die hat mir die Geschichte ihrer Tochter erzählt, 25 Jahre alt, also genau Bullseye, was unser Thema heute angeht.
Ja.
Und ich habe erst gedacht, das gibt's ja gar nicht und habe ihr das auch gesagt. Sie ist auch übrigens, wenn ich das richtig verstanden habe, treue und eifrige Zuhörerin und deshalb gehen auch da jetzt Grüße raus. Ich sag den Namen nicht, weil da kann man das auf jeden Fall 1:1 zusammenfügen.
Ja.
Aber sie weiß natürlich, dass sie gemeint ist. Und ich bin auch dankbar, dass sie die Geschichte erzählt hat. Es geht nicht um ihre Tochter, wie gesagt, 25 Jahre, Köchin, die innerhalb eines Jahres, und zwar letztes Jahr, also im Grunde absolut Worst-Case-Erfahrungen gemacht hat, mhm, im Bereich Lebenskrise, mhm, fing an, dass sie, dass neben ihr eine Bude, also eine Mietwohnung, abgefackelt ist, mhm, und sie aber dann im Rahmen der Schadensabwicklung sofort, also unmittelbar aus ihrer eigenen Wohnung verbannt wurde, weil ihre Wohnung nicht den Brandschutzrichtlinien entsprochen haben, sodass gesagt, mhm, worden ist, ja, das ist jetzt hier mehr oder weniger unbewohnbar und sie müssen sofort raus. Also die durfte sozusagen nicht mehr in ihre Wohnung rein.
Von jetzt auf gleich, krass.
Von jetzt, mhm, auf gleich. Dann hat sie im selben Jahr sich von ihrem Freund getrennt oder trennen müssen und ist als ausgezeichnete Köchin, hat sie einen Arbeitsplatzwechsel gehabt und der Arbeitgeber, der neue, ist insolvent gegangen.
Boah.
Und ich habe gedacht, das ist ja unglaublich.
Kannst du nicht ausdenken. Ja.
Nein, wirklich, das kannst du nicht ausdenken. Also wenn das verfilmt werden würde, würde man denken, ja gut, ne, da ist ein bisschen Hollywood auch dabei.
Ja, Kacken Netflix. Ja.
Ja, genau. Aber das war schon, und gerade jetzt eben in Vorbereitung auf unsere Folge, war das natürlich etwas, wo ich gedacht habe, meine Güte, das ist völlig verrückt. Und wie es aber so ist, und deshalb war es auch der Mental Health Moment der Woche, nachdem er als Mental Hell begann, dass sie innerhalb eines Jahres eine neue Wohnung hat, einen neuen Freund hat und eine neue Arbeitsstelle hat, wo sie dann auch prompt zur Küchenchefin befördert worden ist. Und das fand ich einfach, ja, das war großartig. Also das war wie ein Feuerwerk, ne? Also, ne, ich hatte, hat mich natürlich sehr auch für die Mama eben gefreut, weil ich sie ja, wie gesagt, ziemlich lange schon kenne und selber ein Stehaufmännchen oder Stehaufweibchen vor dem Herrn. Und da muss ich schon sagen, da hat die Tochter vielleicht auch so ein bisschen Nehmerqualitäten und eben den nötigen Biss gezeigt, den die Mama auch so ein bisschen in ihrer Geschichte schon oft gezeigt hat. Also auch da sieht man so ein bisschen, auch diese Dinge kann man vererben. Aber das war, wie gesagt, in Vorbereitung einfach zu der Folge, war das unglaublich. Und einfach eine sehr, sehr schöne Geschichte mitten aus dem Leben.
Boah, also den Satz, Gedanken sind Energie, ist das so? War das so?
Jetzt muss ich,
Kräfte.
Nee, Gedanken sind Kräfte.
Genau. Gedanken sind Kräfte.
Ja.
Boah, das machen wir sofort zum Titel unserer Episode hier. Gedanken sind Kräfte.
Gedanken sind Kräfte, definitiv.
Guten Tag, da weißt du aber auch Bescheid.
Und bei dir?
Tja, das ist so ein Mental Health Moment der Woche. Das kann man, also es ist ja immer so ein bisschen für dich wahrscheinlich auch langweilig und für viele da draußen auch, die schon Kinder haben. Für mich ist aber immer in regelmäßigen Abständen sind diese Mental Health Momente der Woche immer auch ein Stück weit mit meiner Tochter verknüpft. Weil da auch Dinge passieren, die einen dann einfach sprachlos machen. Und das sind eigentlich die besten Momente, wo man einfach mal dann einfach den Sabbel hält und Dinge einfach mal, wenn man dazu in der Lage ist, hoffentlich in sich aufnimmt. Das war heute. Ich habe heute Nachmittag ein bisschen Kinderdienst gehabt und wir waren draußen im Garten und ich habe ein bisschen früher Schluss gemacht. Dann mussten wir auch zum Windel wechseln. Und es war das erste Mal, dass ich gesagt habe, komm, lass mal eben schnell hochgehen, Windel wechseln und dann gehen wir wieder raus. Und zack, ging sie hoch. Also man muss bedenken, sie ist jetzt irgendwie erst 2, ne? Und dann haben wir die Windel gewechselt. Dann guckt die mich die ganze Zeit an dabei. Und das hat mich ein bisschen verunsichert, weil sie wirklich sehr durchdringend, normalerweise macht sie immer Quatsch und erzählt was oder keine Ahnung. Aber es war wirklich ein Blick, der einfach nur einmal so durchging. Und dann auf einmal nimmt sie mein Gesicht zu sich runter, schlingt ihre Arme um meinen Hals und sagt, ich hab dich lieb, Papa.
Oh.
Und da denkst du dann irgendwie so, warte mal, du kleines Mäuschen, du bist 2 und bringst hier so eine Nummer, da bin ich komplett zusammengebrochen. Also ich habe dann, logischerweise habe das dann aufgenommen und habe ja auch so meinen Teil dann gesagt. Aber wie krass ist das bitte, wo du dann wirklich denkst, du rechnest mit allem und dann kommt so 1:1 zusammen, dann ist auch klar, die hat sich die ganze Zeit überlegt, so wie kriege ich denn jetzt das hin, also das, was ich ausdrucken will, ne? Also deshalb hat sie wohl auch augenscheinlich so lange geguckt und dann irgendwie so diese Aktionen, das war schon sehr besonders und da ist mir wieder eingefallen, einfach, dass ich uns so als Familie unter anderem auch deshalb schätze, weil wir uns einfach Dinge sagen. Also das hat eine gewisse Kultur. Mhm. Sowohl, dass wir uns lieb haben, aber auch, was uns ärgert. Also dass wir mit dem, was emotional um uns herum ist oder was wir empfinden, dass wir das einfach auch zum Ausdruck bringen. Und augenscheinlich ist es so, dass sie was mitnimmt davon, was ja toll ist. Und dass sie das dann aber auch im Austausch mit uns so stattfinden lässt. Das ist natürlich wunderschön und ich hoffe, dass sie sich das einfach beibehält. So.
Tja, ja, das ist,
so war das heute.
Für mich, ja, großartig, das ist für mich sowieso der emotionale Jackpot eigentlich gewesen, als ich eben Vater werden durfte, weil ich mir unter anderem Gedanken darüber gemacht habe, wie kriegt man einem Kind vermittelt, also auf der einen Seite, dass man das Kind liebt. Ich glaube, das ist einfach zu vermitteln, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber wie kriegt man das so vermittelt, dass das Kind genauso fühlt? Also mit anderen Worten, dass das Kind dir gegenüber eben auch seine Liebe, artikuliert. Also dass ein Kind dich mal umarmt oder ein Küsschen gibt oder mit dir schmust oder mit dir rumkabbelt und so weiter. Das gehört ja irgendwie dazu. Aber dass das Kind sagt, ich hab dich lieb oder ich liebe dich diese Begrifflichkeiten. Und letztendlich ist es so wie mit allem, was du versuchst, Kindern irgendwie mit auf den Weg zu geben und vielleicht auch dann zurückzubekommen, halt durch natürlich Vorleben. Und deshalb finde ich die Kultur wunderbar, dass ihr euch Dinge sagt, schöne Dinge. Sicherlich gibt's auch mal Dinge, die man nicht sagen möchte, aber die einfach erforderlich sind, dass man sie sagt. Und ich denke genauso, und so war es halt bei uns auch. Wir haben den Kindern letztendlich das gesagt, was wir empfinden. Und irgendwann kam dann, ich glaube, das erste Mal so eher in schriftlicher Form, dass du auf einmal ein Kärtchen bekommen hast oder ein kleines Briefchen oder sowas. Da stand dann auf einmal, ich hab dich lieb. Und irgendwann haben sie es dann auch ausgesprochen. Und das ist schon, muss ich sagen, so als Vater oder würde ich sagen, als Elternteil grundsätzlich, aber für mich jetzt in meiner Rolle, das ist wirklich emotionaler Jackpot. Das muss man schon sagen, ne? Und ich meine, jetzt sind die Kinder schon ein bisschen älter, der Älteste ja bei uns schon 14. Und selbst der sagt das noch, ne? Also es wird irgendwann bestimmt mal weniger und aufhören, weil er auch andere oder weil die Kinder dann auch andere Liebschaften haben werden. aber das ist schon Hochgenuss, das muss man schon sagen. Deshalb ist der Mental Health Moment der Woche ja ein sehr, sehr schöner.
Ja, voll. Und ich glaube auch, dass passt so ein bisschen auch zu unserem Thema heute. Quarterlife Crisis ist ja etwas, wo man sagte, oder man denken könnte, ja, wer hat sich denn das jetzt wieder ausgedacht? Welcher schlauer Psychologe? Und was ist denn das wieder für ein Wording für etwas, was hoffentlich ja eigentlich nur minimal existiert, aber es ist ein Thema. Und meiner Meinung nach, können ja gleich mal so ein bisschen auf die Definition auch des Ganzen gehen, ist es eben auch schon ja vielleicht auch ein bisschen damit verknüpft, wie man erzogen ist und wie man aufwächst und wie man mit Krisen umgeht, wie man aber auch mit Krisen im Alltag umgeht und das relativ von Anfang an, wenn du dann eintauchst, so ein bisschen in moderne Erziehungswissenschaften und dann stellst du fest, dass da oftmals geschrieben steht, dass Krisen eben, dass Kinder auch Krisen aushalten müssen, streckenweise, und dass sie lernen müssen, damit umzugehen. Und dass es auch wichtig ist, dass sie mit Frustration umgehen, lernen und so weiter. Dann sind das alles so Vorboten oder beziehungsweise ich verbuche es unter eine Art von Prävention, dass du heute doch durchaus auch Möglichkeiten hast, Kinder so ein bisschen auch in Krisen zu schulen. Und das ist auch eine Übungssache. Ich glaube fest daran, dass sowas einfach auch wirklich erlernt werden kann, zu einem Stück. Und diese Quarter-Life-Crisis findet ja nun statt, so zwischen 21. und 29. Lebensjahr. Dann, wenn sich Menschen neu orientieren, wenn so ein neuer Abschnitt beginnt, wenn man die Kindheit hinter sich gelassen hat, wenn man vielleicht von zu Hause auszieht. Und lustigerweise, weil du es vorhin gesagt hast, dass dich das Thema in der Praxis gestreift hat, mich streift es auch gerade, weil ich eine junge Frau eingestellt habe, die gerade begleitend zum Studium einen Job gesucht hat und das dann eben bei uns macht und die gerade auch ausgezogen ist mit 20 und zu Hause und auch von sich selbst erzählt, dass sie eine leichte Krise hat, weil sie einfach auch jetzt das auch erstmal hinkriegen muss. Aber trotzdem ist das ja, wenn wir von einer Quarter-Life-Crisis reden, etwas, was man ernst nehmen muss. Also als du das Thema angeschnitten hast, habe ich erst einmal ganz kurz gezuckt und dachte so, ich habe eine Ahnung, worum es geht. Und wenn du dich dann einliest und wenn du dann mit Menschen sprichst und wenn du dann einfach auch mal wirklich, ich habe jetzt in der Tat an der Vorbereitung jetzt der Folge mit den einen oder anderen Wissenschaftler auch noch dazu interviewt und angerufen, das ist schon hochspannend. Wie kamst du auf das Thema? Und hol uns mal rein. Ich bin sehr gespannt. Wir haben noch nicht drüber gesprochen.
Also das Phänomen an sich habe ich tatsächlich in einem Artikel gelesen, fand auch die Überschrift eben spannend. Aber das, was dann letztendlich in dem Artikel auch beschrieben wurde und auch letztendlich die einzelnen Themen, die zu dieser Quarter-Life-Crisis führen können, die sind natürlich allgegenwärtig. Die sind, wenn ich mich jetzt zurückversetze in meine Altersspanne 20 bis 29 oder 20 bis 30 circa, dann waren im Grunde sämtliche Themen, die Unsicherheit und Unbehagen ausgelöst haben, natürlich auch meine Themen. Das hat sich nicht geändert. Ich bin ja noch, wenn ich das so sagen darf, ich bin ja noch D-Mark-Generation. Aber egal, ob die D-Mark damals noch aktiv war oder jetzt der Euro. Also gerade an diesen Themen, zum Beispiel finanzielle oder berufliche Unsicherheit, hat sich meiner Meinung nach wenig geändert. Im Gegenteil, ich glaube, dass vieles enorm auch teurer geworden ist. Aber da könnte man eine eigene Podcast-Reihe nochmal drüber schießen. Aber auch das Thema Erwartungen an meine Person, Erwartungen an meine eigene Zukunft, der Vergleich mit Gleichaltrigen oder die ganz banale Frage, wer bin ich überhaupt? Also, was ist meine Aufgabe und was ist meine Identität? Und damit meine ich jetzt nicht, bin ich Fuchs, Ziege oder Einhorn. Wie du ja weißt, bin ich seit diesem Sommer Meerjungfrau. Deshalb ist das Thema auch geklärt. Also von daher, wer jetzt heute erst einschaltet, möge bitte die vorletzte Folge nochmal hören. Da ist es ganz engmaschig beschrieben, was das
mochte
bedeutet.
Mochte ich sehr. Ich habe das Bild auch noch im Kopf. Noch.
Ja, zu Recht. Und da muss man ja schon sagen, das sind wirklich alles Themen, die mich betrafen, die meine Kinder betreffen werden. Die werden also die Überschrift wird die gleiche sein, meiner Meinung nach. Der Inhalt wird ein bisschen unterschiedlich sein. Und weil wir natürlich auch da in einer sehr konstruierten Parallelwelt leben, in der digitalen Welt, in der medialen Welt, vor allen Dingen in der social-medialen Welt. Und das alles so ein bisschen unter einen Hut zu bringen, ohne dass man eben sagt, meine Güte, hat das schon erreicht. Und die hat schon ihren zweiten Titel innerhalb von kürzester Zeit und. Das ist schon Stress und das führt sicherlich zur Überforderung, bis hin zu dem Thema, wer ist der richtige Partner oder die Partnerin für mich fürs Leben? Ja, und da gibt es meiner Meinung nach sehr, sehr viele Facetten. Und da nicht in eine Krise zu schlittern oder zumindest damit dann auch fertig zu werden, das ist schon, das ist eine Kunst.
Ich überlege gerade, ich habe mir natürlich viele Gedanken gemacht, was ist eigentlich bei mir so passiert zwischen 21 und 30? Und da ist wahnsinnig viel passiert, weil ich glaube, ich war auch in der einen oder anderen Krise. Also die Quarter-Life-Crisis hat mich partiell voll erwischt, muss man sagen, weil ich auch Glück und Segen zugleich, oder Fluch und Segen zugleich, weil ich ja damals beim Radio angefangen habe und meine ersten Sendungen gemacht habe und plötzlich sehr, sehr schnell, sehr, sehr weit gekommen bin. Und das hat mir auf der einen Seite ganz gut getan, auf der anderen Seite gar nicht gut getan, weil ich gemerkt habe, dass die Bodenhaftung da so ein bisschen verloren ging. Und ich glaube, dass in meinem Umfeld es in vielen auch ähnlich ging. Es war so die Zeit, wo, also Opa redet jetzt vom Krieg, ne? Es war jetzt so die Zeit, wo viele echt Gas gegeben haben, wo viele auch Bock hatten, was zu bewegen in meinem Umfeld, wo viele gesellschaftlich, politisch, aber auch im Job irgendwie neben dem Studium gearbeitet haben, Lust hatten, was zu bewegen, in Organisationen dann parallel in ihren Jobs gearbeitet haben. Bei mir war es so, dass ich teilweise am Anfang Zivildienst und Zivildienst und moderiert habe, irgendwie gleichzeitig, aber parallel mit einer Genehmigung und so weiter. Ich will sagen, wir hatten damals Bock in dieser Generation, was zu bewegen, und ich habe immer mal wieder auch einen Druck verspürt, und ich habe immer mal wieder auch so eine Krise gehabt, wo ich gemerkt habe, so, okay, boah, ich bin ganz schön auch erschöpft und habe so auch, war immer jemand, der reflektiert hat, worum geht's mir eigentlich, was will ich eigentlich, was macht mir Druck, wie kann ich den Druck irgendwie kompensieren. Aber ich weiß auch, dass es immer mal wieder Momente gab, wo ich schon auch, Gott sei Dank, immer Leute um mich rum hatte, und hier kommt's, die das auch dann gespiegelt haben und gesagt haben, ey, hier passiert gerade was mit dir, das ist nicht geil. Ich kenne dich gerade nicht wieder in der Phase. Ist es wirklich gerade gut, so wie du bist? Ist es gut für dich? Damals hatte ich auch so eine Phase, jeden Tag zu laufen und noch 70 Kilo zu wiegen. Sieht komisch aus inzwischen. Ist es gut, wenn du andauernd eigentlich gar nicht mehr verfügbar bist, sondern eigentlich entweder moderierst oder irgendwas anderes machst, aber nicht mehr für deine Leute da bist? Und ich weiß noch ganz genau, dass ich irgendwann, es gab so zwei Krisen. Einmal so eine Krise, wo ich dann da irgendwie hart aufgeprallt bin. Das war nach einer Tequila-Party. Da war irgendwann der weiße Tequila alle, dann haben wir den braunen genommen.
Boah, jetzt setze ich mich aufrecht hin, das wird super.
Und dann bin ich, ich wusste, dass ich am nächsten Tag Sendung habe. Und dann haben wir den braunen Tequila auch niedergemacht in der Kneipe. Dann hat der ein oder andere unter den Stuhl gekotzt. Und dann, es war im Winter, und dann ging die Kneipe abgeschlossen. Dann ging die Tür auf und dann kam die kalte Luft rein in die Lunge. Und just ab diesem Moment weiß ich nichts mehr. Ich weiß dann, dass ich wieder wach geworden, also ich weiß wieder, dass ich in meiner Wohnung war, dass ich ein bisschen Karussell gefahren bin und die Kloschüssel umarmt habe und es ging nicht mehr weiter. Und dann war mir klar, entweder ich sterbe jetzt oder es wird besser. Das war irgendwie klar. Und dann ging es besser. Am nächsten Morgen klingelte der Wecker und ich wusste, ich habe Sendung, und ich wusste aber nicht, wie ich nach Hause gekommen bin. Und dann bin ich ins Badezimmer gegangen und habe gesehen, dass meine Jeans fein säuberlich über der Badewanne hingen und zwei sehr große Löcher an den Knien waren. Was bedeutet, ich muss wohl nach Hause gerobbt sein durch den Schnee. Und das war ein Punkt in meinem Leben, das kann ich selbst sagen, wo ich dachte, okay, was für eine Krise, was ist eigentlich mit dir los? Und dann habe ich angefangen, das mal wirklich aufzuarbeiten. Denn das war wirklich bis zur, im wahrsten Sinne des Wortes, Besinnungslosigkeit. Jeder von uns hat mal so eine Phase gehabt. Ich glaube, im Alter zwischen 20 und 30 wahrscheinlich auch du. Und die Frage ist aber, ist das jetzt schon eine Quarter-Life-Crisis? Und was meint es jetzt? Wie sind die Auswirkungen? Und wie krass kann es werden am Ende?
Also ich sage mal, so einen emotionalen Blues den hat man ja häufiger. Deshalb ist die Frage berechtigt, ist das dann schon Quarter-Life-Crisis? Oder das, was ja viele andere, was ja etabliert ist, ist ja eher die Midlife-Crisis. Ne? Also da, das kennt man ja. Aber wie gesagt, so ein bisschen Melancholie und ein bisschen Trübsalblasen oder eben so einen emotionalen Blues, den hat man schon mal. Deshalb, wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere, und du hast ja gesagt, wirst du wahrscheinlich auch gehabt haben, ich habe die Frage geahnt, habe mich darauf vorbereitet. Habe mich darauf vorbereitet und habe immer noch keine Antwort. Also ich sage mal so, ich habe schon das, was man vielleicht auch macht, um eine Midlife-Crisis zu verhindern oder zumindest so ein bisschen zu überspielen. Ich habe mich einfach zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr unfassbar in Arbeiten gestürzt. Also ob das jetzt die Arbeit im Studium war, plus parallel die Arbeit, die ich benötigt habe, um das Studium und meinen Lebensunterhalt zu finanzieren und zu bestreiten. Ich war unheimlich engagiert im Fußball natürlich, auch zu dem Zeitpunkt schon bei Bayer Leverkusen als Trainer, Blindenreporter und Stadionführer. Und ich habe viele Situationen, denke ich, die vielleicht auch eine Quarter-Life-Crisis hätten auslösen können, gar nicht so richtig mitbekommen. Weil ich war nicht präsent. Ne? Also ich sag mal so, diese 1-Euro-Partys im Ding zum Beispiel in Köln, jeder wird sie kennen, legendär. Da war ich, also das kannst du an einer Hand abzählen, wie oft ich dabei gewesen bin. Aber jetzt nicht, weil mich das nicht interessiert hat oder ich keinen guten Kontakt zu meinen Kommilitonen hatte, im Gegenteil. Aber ich war einfach echt beschäftigt. Und das hat sicherlich so das ein oder andere an möglicher Unsicherheit oder eben auch Zweifel und vielleicht auch Orientierungslosigkeit von mir abgehalten. Das muss man auch dazu sagen. Ich war natürlich in der Berufswahl sehr straight und hatte mir das nun mal in den Schädel gehämmert, dass ich nun mal Arzt werden möchte und will. Und hatte auch, wie ich finde, zu einer sehr, sehr wichtigen Zeit einfach eine wunderbare Partnerin, die eben auch nicht beziehungstechnisch das Problem mit einer Krise hat aufkommen lassen, weil ich mich auch da sehr schnell, also schnell emotional zumindest, und dann, um mir dann einen Antrag zu machen, das hat ein bisschen gedauert, aber emotional hatte ich mich sehr, sehr schnell einfach auf das Thema konzentriert und fokussiert, so dass ich, wie gesagt, nicht in den, ich nenne es mal, in Gänsefüßchen, in den Genuss kam, Sinnkrisen zu entwickeln. Oder sie nicht wahrgenommen habe. Das kann vielleicht auch sein. Aber ich glaube, es ist, so wie ich es am Anfang umrissen habe, die Themen sind so banal, die Themen sind so klar, so deutlich, unabhängig auch von wirklich Generationen und von Entwicklungen, ob wir jetzt mehr digital oder mehr analog waren oder was auch immer, dass es halt schon etwas ist, was wir, proaktiv begleiten müssen, wenn man selber Kontakt hat zu Personen in dieser Altersgruppe, wenn man Kinder hat, die irgendwann da reinwachsen, wenn man Geschwister hat, die in dem Alter sind, dann glaube ich, ist es wirklich sehr wichtig, da proaktiv einzuwirken. Und ich würde, ja, ich sage jetzt mal, da sogar darauf plädieren, dass man dann das sogar unterstützend zur Berufsausbildung und des Studiums beispielsweise macht. Also, dass man wirklich wie so eine psychologische oder von mir aus mentale Coaching-Anlaufstelle hat und diese Themen letztendlich tatsächlich mal auch besprechen kann. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, weil Quarter-Life-Crisis hört sich ja ein bisschen an wie so ein Nischenprodukt. Aber de facto ist das natürlich kein Nischenprodukt. Ne? Nimm die ganze Generation Z, ne? Für die fallen da nun mal rein und die haben ja jetzt sowieso einen, sagen wir mal, gewissen Ruf, egal, also jetzt mal einfach nur beschreibend, nicht bewertend. Und deshalb ist das schon eine sehr, sehr interessante Zielgruppe und die nun mal auch gefördert gehört. Und ich glaube, das wäre schon gut, wenn man das Ganze auf ein etwas höheres Ross hebt, als zu warten, bis man dann in der Midlife-Crisis ist.
Interessant ist, dass ich habe jetzt mir wirklich mal das Buch bestellt. Ich habe, Gott sei Dank, es ist noch nicht angekommen, aber ich will es gerne lesen, denn popularisiert wurde ja der Begriff Quarterlife Crisis von zwei amerikanischen Autorinnen, Abby Winter und Alexandra Robbins. Die haben sich selber so Mitte ihrer 20er Jahre in einer Lebenskrise befunden und haben im Jahr 2001 Quarterlife Crisis, die Sinnkrise der Mid-20er geschrieben. 2001, liebe Freunde, das ist also 23 Jahre her, absoluter Bestseller geworden. Und interessant ist auch, dass das erste Mal 1979 dieser Begriff überhaupt auf den Plan kam, und zwar von einem Psychologen aus den Staaten, der, und das fand ich einen krassen Satz, etwas über den Verlust des seelischen Gleichgewichts von sich gab. Und dahinter steckt natürlich weitaus mehr, als jetzt zu sagen, ich habe vielleicht da hier ein bisschen meine Wehwehchen und Schwierigkeiten. Wir reden hier eigentlich wirklich von Depressionen, ne? Und wir reden hier gibt keine genauen Zahlen darüber. Es gibt natürlich so Pi mal Daumen Zahlen und verschiedene Statistiken. Aber es ist in der Tat gar kein Generation Z-Thema, sondern dieses Generation Z-Thema, also gibt es wahrscheinlich schon ewig lange, die Quarterlife Crisis, aber das erste Mal, wie gesagt, Ende der 70er Jahre dann einfach auch mal wissenschaftlich genauer erforscht. Und wenn man das natürlich jetzt auf diese Tage spiegelt, ist das natürlich genau passend. Wir reden immer mal wieder davon, du bist Unternehmer, ich bin es auch, und wir haben es natürlich auch mit Menschen zu tun. Ich habe es aber auch innerhalb, wir sind ja beide auch beratend tätig und wir haben es auch beide auch mit diesen Zielgruppen zu tun, entweder als MitarbeiterInnen oder eben als, in deinem Fall, PatientInnen oder in meinem Fall eben Kunden. Das ist schon inzwischen, finde ich, ein Problem, weil du auch da an diese Menschen ganz schwer rankommst im Alltag, weil du, wenn du diesen Begriff noch nie gehört hast, wenn du noch von diesem Phänomen eigentlich nichts weißt, dann denkst du, naja, die sind halt irgendwie so, diese Generation ist halt irgendwie so. Es ist nicht eben nur die Generation, die so ist, sondern es betrifft natürlich auch dadurch, dass die Gesellschaft sich ändert, dadurch, dass das Leben ein Stück weit einfach auch komplexer wird vielleicht. Also Beispiel, früher war es gang und gäbe, dass ein Mensch bei einem Arbeitnehmer angefangen hat und da auch in Rente ging. Das passiert heute ja gar nicht mehr. Also das heißt, du bist im Grunde genommen im ständigen Wechsel. Ich kriege das auch mit, dass Menschen immer mehr Halt suchen, aber auch haltlos sind auf der anderen Seite. Also ein bisschen ambivalent. Und es gibt so eine gewisse Sehnsucht nach Halt, es gibt eine gewisse Sehnsucht nach Routine und Kontinuität. Und auf der anderen Seite sind sie aber auch irgendwo getrieben. Manchmal weiß ich nicht so richtig, woher kommt das eigentlich? Was ist da der Treiber? Und ich hatte gerade den Fall von einer Mitarbeiterin, die einfach ein Stück weit haltlos war und dadurch fast beinahe alles hingeschmissen hätte. Und ich bin dann irgendwann übrigens auch auf die Idee gekommen zu sagen, hey, total okay, mach das so, wie du das möchtest. Ich werde dich nicht aufhalten, ich will dir aber sagen, lass uns doch eine Tür auflassen. Lass uns doch eine Tür auflassen, bis Ende des Jahres nochmal gucken. Ist das, wo du gerade bist, ist deine Krise, in der du steckst, das habe ich so nicht formuliert, ist die dann immer noch eklatant so an der Oberfläche, dass du die Entscheidung, etwas ganz anderes machen zu müssen oder aber gar nicht zu wissen, was du eigentlich in Zukunft machst, da weiter drüber nachdenken willst? Oder gibt es Dinge, die wir auch als Arbeitgeber unterstützen können, damit du mehr Raum hast, um deine Sachen zu klären, so dass du deinen Anker zumindest nicht auch noch über Bord schmeißt? Und das war genau richtig, weil wir jetzt Monate später im Dialog sind und uns darauf verständigt haben, es geht weiter. Der Anker bleibt. Alles andere mag sich vielleicht verändern. Da ist auch ganz viel in Bewegung nach wie vor. Aber trotzdem ist der Anker nicht über Bord geschmissen. Und das ist, glaube ich, was, wenn wir dieses Phänomen in Anführungsstrichen ernst nehmen, wenn wir den Begriff, das ist natürlich auch Quarter-Life-Crisis, mutet natürlich auch ganz sexy an, wenn man das ernst nimmt, dann hat das was mit Verantwortung zu tun. Und der müssen wir, glaube ich, ein Stück weit nachkommen. Wie siehst du es?
Ich sehe es genauso, also auch schönes Beispiel aus dem Leben, das du gerade gebracht hast. Aber natürlich gehört zu der Krisenbewältigung, gehören halt zwei Parteien. Also einmal die Partei, die scheinbar betroffen ist. Ich sage deshalb scheinbar, weil manchmal ist es nun mal auch dann keine Krise, wenn man es analytisch und vielleicht auch ein bisschen rational angeht. Und dann gehört natürlich auch der Part dazu, wenn es eine Krise ist, der zweite Part, nämlich die, die drumherum sind und die idealerweise helfend anpacken können. Aber wir sind natürlich, ja, ich weiß nicht, wie ich das richtig formulieren soll, aber wir schwimmen halt in so einer ganz, ganz trügerischen Sülze einfach auch vor uns hin. Also du hast ja eben gesagt, früher war es gang und gäbe, dass man in einer Firma angefangen hat und hat dann ist dann dort in Rente gegangen. Wir haben jetzt ein aktuelles Beispiel gehabt in der Praxis, eine Kundin, die haben einen Dachdeckerbetrieb, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die haben einen Mitarbeiter, der hat jetzt 50-jähriges Firmenjubiläum. Mhm. Ne? Also unglaublich. Mhm. Im Grunde unglaublich.
Seltenheit,
aber, ja. Richtig, aber früher gang und gäbe. Weil man letztendlich gesagt hat, so, ich trete jetzt da ein, ich habe den Beruf gelernt, ich fühle mich hier wohl, ich bringe mich ein, ich bekomme meinen Salär. Das ist ein Geben und Nehmen und dann wird halt wirklich Jahr für Jahr gearbeitet. Aber bevor man überhaupt den Job bekommen hat, den man dann in einer Firma dann bis zur Rente durchgezogen hat, war es ja schon so, dass man sich erstmal bewerben musste und sich durchsetzen musste gegen viele andere Bewerber. Heute ist es ja so, du kannst Freitag aufhören und Montag irgendwo anfangen. Das heißt, der Eintritt in die Berufswelt ist schon ein ganz anderer. So, und wenn du letztendlich auch gar nicht, ja, ich will jetzt nicht sagen, drum kämpfen musst, es gibt immer noch Berufe oder nennen wir es mal bewusst Unternehmen, die immer noch aus dem Vollen schöpfen können und sagen können, wir schicken 200 Bewerber weg. Oder jetzt hat zum Beispiel JP Morgan, eine der größten Investmentbanken in Amerika, die haben jetzt Leute eingestellt mit Mindestarbeitszeit von 80 Stunden die Woche. Die müssen 80 Stunden die Woche arbeiten, um den Job überhaupt zu bekommen. Ich meine, wen willst du damit jetzt aktuell aus deinem Bekanntenkreis oder aus deinem Gedankenkreis, wen kannst du denn damit locken? Also ich meine, die werden dir sagen, Moment mal, meinen sie jetzt 80 Stunden das ganze Großraumbüro zusammengerechnet oder meinen sie eine Person? Hm. Weil es heißt ja 30 Stunden Woche und 4 Tage Woche und so weiter. Das heißt, es wird dir natürlich immer mal wieder so ein bisschen eingeimpft. Also so richtig anstrengend, weiß ich nicht, ob du das noch musst. Und damit einhergehend hat man natürlich auch unheimlich viel Zeit, Freizeit manchmal auch, um über gewisse Dinge nachzudenken, die einen dann eher so ein bisschen in die Sackgasse manövrieren. Und deshalb glaube ich, ist halt ein Weg daraus wirklich Beschäftigung. Ob das jetzt nur mit dem Job ist, ist ein anderes Thema. Aber letztendlich, um den großen Sinn des Lebens, was ja so ein bisschen über dieser Thematik auch steht, zu finden, ist letztendlich sich auszuprobieren, sich auch mal weh zu tun, mental, emotional, körperlich, geistig und letztendlich auch Entscheidungen zu treffen, indem man Verantwortung übernimmt. Und da haben wir natürlich schon so ein bisschen ein System vielleicht sogar kreiert. Die Frage ist, wer hat's kreiert? Vielleicht die, die dann in der Midlife-Crisis sind, ein Spaß beiseite, wo wir letztendlich eben so ein bisschen im Vakuum agieren. Und wenn man wenig Erfahrung hat, wenig Lebenserfahrung, wenig berufliche Erfahrung, dann ist es halt unheimlich schwer, im Vakuum zu navigieren. Und dann braucht man wirklich einfach in dem Fall auch den ein oder anderen Quarterback, der einen dann auch mal führt. Und das Schöne ist, die hat man, weil in der Regel haben die meisten noch, die zwischen 20 und 30 sind, ihre Eltern, die auch in dem Alter mal waren und andere Themen hatten. und die meisten werden noch ihre Großeltern haben. So, und spätestens die, die haben richtig deftige Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, dass man da so ein bisschen vergleichbar wie so ein Mentorengespräch sich die Mentoren aus der eigenen Familie ziehen kann und sagen kann, hör mal zu, ich bin hier irgendwo, ich komme nicht weiter. Rechts und links werde ich überholt. Ich habe Fragen. Könnt ihr mir die beantworten? Wie seht ihr das? Wie war das damals zu eurer Zeit? Und dann wird man schon die ein oder andere Lebensgeschichte hören, die einem wirklich auch in der heutigen Zeit, und wir sind heute in einer anderen Zeit als vor eben 20, 30, 40 oder 50 Jahren, aber da werden Geschichten dabei sein, die auch in der heutigen Zeit noch Gültigkeit haben.
Ich bin auch da wieder mal komplett bei dir. Ich habe nur manchmal so ein bisschen, man darf sich ja gar nicht mal richtig trauen zu sagen, hör mal auch vielleicht einer Generation davor zu oder hör mal den Eltern zu oder hör mal den Großeltern zu, weil du sofort in Gefahr läufst, auch sehr oldschool zu sein. Und ich finde auch immer, das ist so, das ist ein etwas, was ganz, ganz, ganz schade ist, dass wir einfach deshalb, weil wir fast gezwungen werden, so wahnsinnig modern zu sein, Werte unter Wert verkaufen. Mhm. Und das hat unmittelbar damit zu tun, ich kann mich gut daran erinnern, erinnerst du dich an Henning Schärf, der war mal Bürgermeister in Bremen.
Ja.
Und der hat dann irgendwann in einem Interview bei Markus Lanz, kann mich noch genau daran erinnern, über das Altern gesprochen. Der war damals noch im Amt, der hat viel übrigens für seine auch Mental Health getan, dass jeden Morgen, obwohl er den Anspruch auf eine Dienstkarosse gehabt hätte, mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren ins Rathaus. Einfach auch um durchzuatmen, hat das auch mal sehr, sehr, sehr lange erzählt. Das ist immer so seine Me-Time gewesen, hin und zurückzufahren. Einige Kilometer. Und er war einer der ersten, der öffentlich gesagt hat, dass es ein Mehrgenerationenhaus gibt und dass es auch ein Haus gibt, wo sie jetzt gerade drüber nachdenken, eine Villa zu kaufen, gemeinsam mit zwei anderen Ehepaaren. Freunde, sehr enge Freunde, mit dem Commitment, dass sie sich im Alter gegenseitig helfen, damit sie eben nicht in die Verlegenheit kommen, ins Altersheim zu kommen irgendwann. Und wenn jemand krank ist, dass der dann auch gepflegt wird von den anderen wiederum. Also eine Art von Community, sehr modern damals. Und sehr, sehr schnell in einem zweiten Interview, ich glaube auch wiederum bei Markus Lanz, erzählte er dann, dass einer von diesen Freunden krank geworden ist und dass die anderen das Versprechen jetzt einlösen und ihn pflegen. Ich habe das damals mir angeguckt und war total geflasht irgendwie, weil jemand auch so damit umgegangen ist. Damit gab es den Begriff Mental Health noch nicht. Oder wurde zumindest nicht so inflationär benutzt. Und da war auch ganz klar für mich so, war das ein Riesenvorbild. Und das ist aber auch ein Vorbild nicht, weil es eine andere Generation ist und da werden Leute alt, sondern die Idee, die da dahinter steckt und daran zu differenzieren und etwas mitzunehmen, für mich mitzunehmen, für mein Leben. Was könnte das denn für mich mal irgendwann bedeuten? Und ich glaube, dass starke These jetzt, dass sehr viele dieser Quarter-Life-Crisis darin begründet sind, dass wir nicht mehr annehmen können oder dass eine Generation nicht mehr annehmen kann, dass es gut ist, anderen zuzuhören. Dass es gut ist, sich mit einfach auch mal helfen zu lassen, weil es vielleicht auch einfach uncool ist, weil es oldschool ist. Und weil wir auch in so einer Spirale sind von, wir müssen unfassbar modern sein. Wir dürfen ja nicht mehr alt werden. Wir dürfen nicht mehr, na, guck dir an, wir dürfen nicht mehr alt werden, weil wir, also jeder Dritte gefühlt hat eine Botox-Stirn. Wir dürfen auch nicht mehr mal ein Kilo zu viel haben, weil einfach XS der wahre Deal ist. Und so weiter. Jetzt kannst du das endlos weiter spinnen. Wir können jetzt natürlich auch wieder so auf soziale Netzwerke einprügeln. Fakt ist aber, dass wir diese Quarter-Life-Crisis eigentlich sind ein Stück weit hausgemacht, weil wir sehr allein sind. Wir sind zwar in großen Communities zusammen, in den sozialen Netzwerken zum Beispiel oder in Bubbles, was auch immer, aber wir sind ein Stück weit sehr, sehr alleine. Und ich glaube, Einsamkeit, die setzt sehr früh ein. Die setzt nämlich auch schon in der Kindheit ein. Weil Mama und Papa arbeiten müssen wie die Sau, damit sie irgendwie durchkommen. Die sind teilweise nicht so privilegiert wie ein Burak oder wie ein Mike oder wie viele andere, sondern da ist es so, dass die Eltern teilweise zwei Jobs haben oder drei Jobs haben. Guck mal in soziale Brennpunkte an, da wo die AfD so stark ist, was da so los ist. Und der Grundstein der Quarterlife-Crisis beginnt für mein Dafürhalten recht früh und hat auch damit zu tun, dass unsere Gesellschaft für mein Dafürhalten in vielerlei Hinsicht auf dem Holzweg ist. Und auch, lass uns doch weiter modern sein. Lass uns doch weiter auch über Gleichstellung reden. Dringend notwendig. Lass uns weiter über Diversität und so weiter reden. Alles wichtige Zeitgeistthemen. Lass uns aber doch auch mal überlegen, was können wir eigentlich mitnehmen aus Gesprächen mit Menschen, die uns nahestehen. Sind wir in der Lage, Dinge aufzunehmen, zu akzeptieren oder einfach mal auch zu genießen, dass da jemand da ist, der sagt, egal was passiert, ich bin da.
Wenn man darauf zurückgreifen möchte. Aber du hast natürlich ein Thema in der Moderne angesprochen, nämlich der Blick zurück in die alten Zeiten, ne? Und der fehlt. Letztendlich kann man ja, weil es gibt ja Situationen, da ist man nun mal einsam, weil man, weiß ich nicht, man hat eine kleine Familie oder jetzt sind vielleicht auch der ein oder andere aus der Familie verstorben. Und man ist irgendwo tatsächlich auch allein und hat keinen Rückhalt. Aber es gibt letztendlich immer dann den ein oder anderen Arbeitskollegen. Es gibt die ein oder andere Nachbarin. Es gibt zig Situationen, wo man letztendlich auf fundiertes Wissen und vor allen Dingen auf fundierte Erfahrung zurückgreifen kann. Und wenn man gar keinen Kontakt hat oder haben will, das gibt's ja auch. Es gibt ja auch viele, die sich dann so ins Schneckenhäuschen verkrümeln. Dann gibt's immer noch die Möglichkeit, in der Literatur ein bisschen rumzuwälzen. Und da gibt's sehr, sehr viele Geschichten fiktiver Natur, aber auch realer Natur. Biografien von Menschen, die keine Sau kennt. Ne? Also eine Biografie von, weiß ich nicht, von Steve Jobs oder Nelson Mandela, die nun mal jetzt weltbekannt sind. Das ist halt nochmal ein anderes Thema. Aber es gibt nun auch viele Menschen, die Biografien oder biografische Bücher geschrieben haben, die eben keiner kennt, wo man aber unheimlich viel rausziehen kann. Aber dafür auch muss man halt den Drive haben, das in die Hand zu nehmen und sich so ein bisschen selber aus diesem kleinen Krisensumpf rauszuziehen. Weil die meiner Meinung nach, nochmal, ich bin jetzt Mitte 40, ich glaube, dass ich noch viel zu lernen habe und auch viel zu erfahren habe, hoffentlich noch. Aber ich denke, dass die elementaren Fragen und Antworten, die das menschliche Miteinander betreffen, Themen Beziehung, Themen Identitätsfindung, Themen berufliche Aussicht, Themen Lebensstandard, dass diese Dinge zeitlos sind. Dafür gibt es keine unbedingten Trends, dafür gibt es keine modernen oder altbackenen Ansichten, weil letztendlich läuft alles über die soziale Interaktion, es läuft alles über die menschliche Emotion und die kann man auch über Generationen miteinander teilen. Und es lohnt sich einfach, diese Informationen und vor allen Dingen diese, sagen wir mal, Lebenssilos, die man rechts und links um sich herum hat, die anzuzapfen.
Und irre finde ich ist auch, wenn du dir einfach mal so ein bisschen die Symptome anguckst, letztendlich, was macht eigentlich, also was sind die Anzeichen für so eine Quarter-Life-Crisis? Ich lese mal so ein paar vor, weil es einfach auch super spannend ist, sich nicht genug zu fühlen, wenn man keinen den eigenen akademischen oder intellektuellen Fähigkeiten entsprechenden Job findet. Frust und Konflikte in Beziehungen sowie in der Arbeitswelt. Identitätskrise und Persönlichkeitsunsicherheit. Zukunftsangst, Unbehagen wegen der nahen Zukunft. Ungewissheit über die Qualität der bisherigen Leistungen und Erfolge im Leben. Unzufriedenheit mit der beruflichen Stellung, Nostalgie und Zurückwünschen in die Zeit als Student, Schüler oder Lehrling, Tendenz, gefestigte Meinungen zu einem Thema zu haben, soziale Interaktion mit anderen langweilt einen, finanzielle Sorgen, Einsamkeit, gerade eben genannt. Und dann kommt ein Punkt, den ich vielleicht einfach auch nochmal hier reingeben will. Der bisher unerfüllte und nun aufkommende Wunsch nach eigenen Kindern. Das ist sowas, wo ich tatsächlich hellhörig geworden bin. Und zwar deshalb, weil ich mir dachte, okay, also wenn wir die Zahlen kennen, immer weniger Kinder. Wenn wir aber auch die Zahlen kennen von Menschen, die sich Kinder wünschen, aber die keine kriegen können oder angeblich keine kriegen können, guck dir mal Kinderwunschkliniken an, was da los ist, was da für ein Betrieb ist, was da für ein Geld verdient wird. Das ist wirklich unfassbar. Auf der einen Seite sehr, sehr gut, dass es sie gibt. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, und da komme ich wieder zu deinem Satz vom Anfang. Gedanken sind Kraft. Ist das so? Gedanken sind Kraft?
Gedanken sind Kräfte, ja.
Sind Kräfte. Wenn ich Angst habe, im Grunde genommen dafür, Kinder in die Welt zu setzen, mir unsicher bin, ich mir dazu Gedanken mache, ich mich da reindrehe in diese Gedankenwelt, dann könnte man sich eventuell sogar vorstellen, dass das natürlich auch schwierig wird mit Kinderkriegen. Und ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht und bin immer wieder zum Schluss gekommen, ja klar, wenn du immer wieder diese Sorgen hast und gerade in diesem Alter, so zwischen 20 und 30, da geht's natürlich los, irgendwie einfach auch mit dem Thema Kinder irgendwann, Richtung 30, ja, spätestens. Wo du dir Gedanken darüber machst, ist das jetzt klug oder ist das nicht klug, oder wünsche ich mir welche oder nicht. Wird irgendwann für viele ein Riesenthema. Ein Riesenthema. Und Menschen in einer Quarter-Life-Crisis, die beschäftigt das. Die beschäftigt das sogar massiv. Und das finde ich bitter. Weil wenn wir uns da wahnsinnig reinschrauben als Mensch, dann wird es für die Menschheit vielleicht eventuell schwierig werden.
Ja, das ist ja vorprogrammiert eigentlich. Und es gibt ja natürlich zu diesem Thema, wie es ja zu fast allen Themen Wissenschaft und Studien gibt, Untersuchungen, die letztendlich die Frage diskutieren, woran liegt es, dass junge Paare keine Kinder haben oder sich eben eine Welt ohne Kinder vorstellen. Und der häufigste, mit Abstand der häufigste Grund ist das Finanzielle. Ja. Dass sie sich eben nicht vorstellen können, ein Kind durchzufinanzieren. Ich meine, das ist das traurigste, eines der traurigsten Kapitel der Menschheitsgeschichte, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, zwischen 20 und 30, man kann natürlich auch später noch Kinder haben, gar keine Frage. Gut, irgendwann sagen die Damen des Hauses, pass mal auf, biologische Uhr etc. Und brauchen wir jetzt nicht nochmal aufreißen, das Thema. Aber dass wirklich der größte Hemmschuh die finanzielle Situation ist, und es gibt ja einen Begriff dafür, das sind die sogenannten Dings, also Double Income, No Kids. Und das ist furchtbar. Allein der Begriff ist schon furchtbar. Aber dass es den gibt, zeigt ja letztendlich, dass es was Populäres zu sein scheint. Und unabhängig davon, dass ich finde, bevor man sich darüber Gedanken macht, Kinder in die Welt zu setzen, sollte man natürlich erstmal die Partnerwahl auch nochmal durchdiskutieren. Und da sind die Statistiken meiner Meinung nach auch sehr frustrierend, wie viele Paare überhaupt zusammenbleiben und über welchen Zeitraum sie zusammenbleiben. Das heißt, das ist also dieses Jahrzehnt oder diese Dekade zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr, da ist unheimlich viel Sprengstoff drin. Und aber auch da wird unheimlich oft suggeriert und es gibt sehr, sehr viele Memes dazu, es gibt sehr viele Berichte dazu, was ein Kind vom 1. bis 18. Lebensjahr kostet. Und wenn man das hochrechnet, dann kann man eigentlich nicht auf die Idee kommen, Kinder zu bekommen. Das Problem ist nur, diese Hochrechnungen, die hätte man auch vor 50 oder 100 Jahren machen können, in der jeweiligen Landeswährung. Und auch das wäre für die damaligen Eltern eigentlich unbezahlbar gewesen. Aber diese Menschen haben teilweise nicht nur ein Kind bekommen, sondern in meinem Fall zum Beispiel meine Eltern drei. Und ich sag dir, die haben sich keines von unseren dreien leisten können, wenn man es nur darauf runterbricht. Aber das Thema war nicht, können wir uns das leisten? Das Thema war der Kinderwunsch. Und meine Eltern haben noch das erste, also sozusagen das erste Kind vor mir, meinen älteren Bruder, den haben sie auch noch verloren. Mit sehr, sehr wenigen Lebensmonaten. Also das heißt, es gab auch noch schicksalstechnisch genug Gründe zu sagen, wir wollen gar keine Kinder mehr. Und finanziell erst recht nicht. Und deshalb ist es schon so, dass man gewisse Dinge für sich klären muss, gewisse Dinge eben dann auch reflektieren muss, mit sich selbst, im Sinne der Selbstreflexion, aber vor allen Dingen auch mit einfach lieben Menschen, dem man sich anvertrauen kann und diese Dinge wirklich zu Protokoll bringen kann. Und nicht nur, weil, ich sag mal, wenn Umfragen gemacht werden oder Studien darüber, dann gibt man ja auch Auskunft, sonst hätte man die Ergebnisse nicht. Aber bevor ich irgendeinem Wissenschaftler oder einer Wissenschaftlerin irgendwelche privaten Auskünfte gebe, sollte ich mich erstmal in meinem familiären und freundestechnischen Umfeld matchen und gucken, wie kann ich aus dieser gedanklichen Misere rauskommen.
Ja. Guter Schlusspunkt eigentlich für ein Thema, das bestimmt noch zwei Folgen gut vertragen könnte. Mir fällt auf jeden Fall noch jede Menge ein. Vor allen Dingen aber, glaube ich, einmal mehr der Hinweis, wir brauchen, glaube ich, ein Stück weit mehr Raum. Mehr Raum für die Prävention auf der einen Seite von solchen Krisenmomenten. Das hat natürlich dann auch was mit Erziehung zu tun und den Raum, den wir uns und die Zeit, die wir uns nehmen, um Kinder genau darauf vorzubereiten. Und auf der anderen Seite braucht es meiner Meinung nach auch den Raum, dass wir uns einfach auch für Menschen interessieren, die in solchen Krisen stecken, eben einfach auch schon in so einer Quarter-Life-Crisis. Und dann wiederum aber auch Menschen, die da drin sind, denen einfach zuzuhören. Da einfach auch denen den Raum zu geben, egal ob du Arbeitgeber bist, ob du Freund bist, ob du Freundin bist, ob du was auch immer. Diesen Menschen einfach den Raum zu geben, sich damit zu beschäftigen, mit sich zu beschäftigen, mit ihrer Krise zu beschäftigen, um sie am Ende dann einfach auch zu überstehen. Ich danke dir für diese Folge, für heute. Und wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder mit einer frischen Folge. Und darauf freue ich mich sehr. Mit welchem Thema, lieber Burak?
Mit dem Thema Weltschmerz.
Weltschmerz.
Ich freue mich, mein Lieber. Vielen Dank. Wunderbare Woche.
Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.